So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field Effects. Wir freuen uns, dass du wieder zuhörst. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Das sage ich aber eigentlich immer, oder? Du auch, Ekin? Ja,
das sagen wir. Aber jeder Gast.
Wir haben nur besondere Gäste.
Ich wollte gerade sagen.
Und heute geht es um ein Thema, womit ich gar keine Berührungen habe. So gar nicht. Nicht am eigenen Leib erfahren habe. Aber ihr werdet es gleich noch mitbekommen und auch, wer unser Gast ist. Denn ich glaube, sie stellt sich selber vor. Aber Ekin, du willst unsere Zuhörerschaft doch bestimmt auch begrüßen.
Selbst wenn ich jetzt Nein sage, glaubt mir das keiner mehr. Von daher auch von mir ein herzliches Hallo. Und ich möchte vielleicht zur Einleitung erstmal erzählen, was für ein Bild ich von unserem Gast habe. Und darauf ist sie auch selbst nicht vorbereitet. Wir haben heute eine Ärztin hier im Podcast. Und persönlich kennen wir uns gar nicht, aber ich bin durch, beziehungsweise sie ist auf mich durch ein Stück weit auch Insta zugekommen und wir haben so ein paar Mal hin und her geschrieben. Sie hat auf die ein oder andere Story von mir reagiert und ich habe irgendwie sofort gemerkt, dass ihre Einstellung, ihre Sicht auf die Dinge, wie Ganzheitlichkeit betrachtet wird, was ein gesundes Maß an Dingen ist, was es bedeutet, eine Balance im Leben zu haben und ein Stück weit die Dinge auch mit Humor zu betrachten, sehr mit mir resoniert, wodurch ich eben gesagt habe, boah, also eigentlich, ich will mich tiefer mit ihr unterhalten. Ich will mich mehr mit ihr unterhalten. Und dann haben wir ein bisschen länger geschrieben. Und siehe da, dieser Leichtigkeit, diesem Humor, den ich erstmal wahrgenommen habe, bei natürlich all der Kompetenz, die sie auch mit Sicherheit mitbringt. Also selbst ohne, dass ich deine Arbeit kenne, Pauline, du bist Ärztin, so. Und auch wenn ich immer sehr viel über die Schulmedizin schimpfe, es erfordert einfach ein gewisses IQ und eine gewisse Kompetenz, dieses Studium abzulegen. Und umso schöner finde ich es, da eben Kritik ranlassen zu können und da in Diskussionen und in Gespräche eintauchen zu können. Deswegen mal wieder wie immer, ich habe ausgeholt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen und stell dich gerne einmal selbst vor, so viel, wie du teilen möchtest.
Ja, vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank für die Blumen. Das macht einem ja hier so den Podcast-Start ganz einfach. Ich bin also Pauline und Podcast-Jungfrau und ich bin auch Ärztin. Ich bin Colitis Ulcerosa-Patientin und meine vielleicht neueste und wichtigste Rolle, ich bin Mama von einer jetzt einjährigen Tochter.
Wunderschön. Und das ist auch genau das Thema, worüber wir heute reden möchten. Denn es wird ein erstes Mal auch in unserem Podcast geben und wir lieben erste Male. Deswegen ist es super, dass du Podcast-Jungfrau bist. Wir möchten heute ein Stück weit das Thema anreißen, je nachdem, wie tief wir eben gehen können und wollen, über die Einführung von Babynahrung. Und Babys sind super, super wichtig. Wir lieben sie alle, aber wir haben tatsächlich in unserem Podcast noch nie so richtig über Babys gesprochen. Deswegen stelle ich dir die erste Frage und ich glaube, sie wird eine super Einleitung auch für das Thema darstellen. Wie bist du auf diese Expertise gekommen oder wie bist du dazu gekommen, dich so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen? Weil du bist ja nicht die einzige Mama. Wir haben ja ganz viele Mamas. Und es muss ja eine Besonderheit geben, dass es für dich eben so relevant wurde. Magst du da ein bisschen was zu teilen?
Sehr gerne. Genau. Vielleicht auch, wie wir jetzt quasi aus unserer Runde auf dieses vielleicht ungewöhnliche Thema für euren Podcast gekommen
sind. Ja, voll gern, ja.
Genau, um da den Bogen zu machen. Ich habe ja schon eingangs gesagt, ich selber habe eine Doppelrolle. Ich bin Ärztin und zeitgleich auch Patientin, chronische Patientin. Wer wahrscheinlich auch immer ein Stück weit sein. Ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und zwar Colitis ulcerosa. Es gibt da so zwei große und ich habe Colitis ulcerosa, die andere ist Morbus Crohn. Vielleicht hat das auch der ein oder andere schon mal gehört. Und ich habe das schon lange, jetzt seit über 10 Jahren und bin da in Behandlung, schulmedizinisch in Behandlung. Ich habe im Studium viel selber darüber gelernt, immer aus schulmedizinischer Sicht. Und ich habe auch eigentlich immer nur diese schulmedizinische Seite zugelassen, bis ich schwanger geworden bin, bis ich quasi Mama wurde. Das hat mein Warum so groß gemacht und den Anstoß gegeben, tiefer reinzugucken. Also wirklich mich mal komplett mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, aus welchen Blickwinkeln man die betrachten kann und was man auch selber tun kann. Außer eben die schulmedizinischen Medikamente zu nehmen, die total ihre Daseinsberechtigung haben und wichtig sind. Und jetzt ist es ja eine Darmerkrankung und das Essen, Beikosteinführung bei den Babys hat auch was mit dem Darm zu tun. Ja, und ich habe dann an irgendeinem Punkt in meiner Schwangerschaft eben gesagt, was kann ich tun, um meiner Tochter den bestmöglichsten Start in die Darmgesundheit zu geben? Und das war der Anfang. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Pilze gesammelt hat, aber es war ungefähr so, dass ich mich gebückt habe und einen Pilz pflücken wollte und auf einmal sind überall noch mehr Pilze mir entgegengesprungen. Und damit meine ich halt wirklich wahnsinnig faszinierende Leute abseits der Schulmedizin, Ärzte, aber auch eben das Health Coaching, was ja so unsere gemeinsame Basis ist, aber auch psychische Betrachtung meiner eigenen Grunderkrankung. Und ja, genau, jetzt fühle ich mich irgendwie wieder wie eine Studentin. Ich habe das Gefühl, es gibt so viel zu lernen und man kann wahrscheinlich nie aufhören zu lernen. Und ja, ich habe mir jetzt diese Nische ausgesucht, weil die war für mich besonders wichtig und genau, das war mein Weg zur Beikosteinführung.
Jetzt muss ich gleich mal eine ganz doofe Frage stellen, Pauline, da ich ja mit diesem Thema 0,0 in Berührung bin und natürlich auch keine chronische Erkrankung habe. Kann man das, während der Embryo noch in dir ist, kannst du das schon übertragen? Kannst du das schon beeinflussen? Kannst du da selbst schon tätig werden, um deinem Kind auch den Start ins Leben schon bestmöglich zu ermöglichen?
Ich habe mir voll gewünscht, dass so eine Frage in etwa kommt. Also meine Erkrankung, diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, man weiß nicht so genau, wie die entstehen. Man vermutet, es ist ein Komplex aus Autoimmungeschehen, aber auch Genetik/Epigenetik und dadurch, dass die viel, viel verbreiteter in unseren Industriestaaten, sage ich mal, sind auch eben Umweltfaktoren. So. Also per se gibt es jetzt keine Hinweise dafür, dass ich die chronisch entzündliche Darmerkrankung an meine Tochter weitergeben kann oder an meine Kinder weitergeben kann. Aber, und jetzt kommt wirklich das Thema, wofür ich so brenne, wir können durchaus die Darmgesundheit schon vor der Schwangerschaft im Grunde beeinflussen. Also das ist Stichwort Mikrobiom. Mhm. Ihr habt schon im Podcast darüber gesprochen und wir haben beim Health Coach ausführlich auch darüber gelernt. Genau, Mikrobiom. Das fängt eigentlich vor der Schwangerschaft an. Mama und Papa sind da beteiligt und es gibt so Daten jetzt in den Kreisen, in denen ich mich bewege, dass es Sinn macht, sich schon mindestens ein halbes Jahr vorher auf so eine Schwangerschaft vorzubereiten. Und die nächsten Punkte oder genau so Zeitpunkte sind dann Geburt sicherlich. Ja, also für mich war es ein ganz großer Wunsch, der auch in Erfüllung ging, eine vaginale oder im Volksmund auch normale Geburt zu erleben, weil wir da eben auch einen großen Teil des Mikrobioms übertragen. Und der nächste Punkt ist die Ernährung in den ersten 6 Monaten. Stille ich oder stille ich nicht? Ja, auch das war so ein Punkt, der mir persönlich super wichtig war, meine kleine Maus zu stillen. Ich stille sie immer noch.
Sehr gut, wenn ich das mal so reinwerfen darf.
Ja.
Also ich bin der total. Meinung, also die Mamas sollten so lange stillen, wie es eigentlich nur geht. Ich auch hier wieder, ohne dass ich Mama bin, aber so das bisschen Wissen, was ich darüber habe, inwiefern eben das Immunsystem auch solch eines Babys sich entwickeln kann, egal ob wir jetzt von einer vaginalen Geburt sprechen oder eben davon, wie lange, wie intensiv gestillt werden sollte, da ist die Datenlage so eindeutig, dass ich sage, dieses Baby braucht Muttermilch, so lange wie du kannst. Still bitte.
Genau, genau. Also auf jeden Fall, ich unterschreibe das zu 100%. Ich weiß, oder wir Frauen vor allen Dingen wissen, das ist nicht jeder Frau gegeben oder ermöglicht, aber ich kann da nur an jede Mama appellieren, versuch alles, was in deinem Rahmen möglich ist, um wenigstens eine kurze Zeit zu stillen. Das Kind wird auf jeden Fall profitieren. Genau, und der nächste Punkt ist dann natürlich die Einführung der richtigen Nahrung. So, jetzt bin ich schon viel weiter gesprungen, als deine Frage, Mel, eigentlich war.
Aber weil du es gerade angesprochen hast, es wird ja oft so propagiert, dass eigentlich das die Aufgabe der Frau ist. Die Frau muss sich auf die Schwangerschaft vorbereiten, die Frau muss sich gesund ernähren, die Frau muss auf das Kind achten. Und heute Morgen, als ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich in den Nachrichten gehört, dass jetzt auch mal die Männer gefordert werden. Denn laut Studien ist es nämlich auch so, dass die Männer sich darauf vorbereiten sollen, sprich wenig Alkohol bis gar kein Alkohol, auch die Ernährung wirklich auf den Punkt betrachtet bringen, weil natürlich ja auch der Mann mit verantwortlich ist.
Genau, also am Ende ist das Kind 50-50, ne? Von jedem Elternteil die Hälfte, und abgesehen von der Darmgesundheit kann der Vater mit seinen Genen, mit seiner Epigenetik, sage ich auch mal, auch total viel beitragen. Der muss damit in die Verantwortung gezogen werden.
Und selbst wenn er nur in dem Moment in der Rolle des Umweltes quasi agiert, ne? Das ist ja auch extrem wichtig für das Baby, also ich bin ja immer die dann hier mit Energien und mit Psyche und mit emotionaler Gesundheit um die Ecke kommt, aber ich finde, das ist halt nicht weniger wichtig, weil wir halt auch wissen, mal jetzt aus spiritueller Sicht betrachtet, dass die Seele eines Babys eben 3 Monate vor der Geburt richtig inkarniert. Und da spielt der Vater mal mindestens, zumindest wenn eben eine Partnerschaft existiert, wo der Mann noch im Haus ist. Es gibt ja auch andere Fälle, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Aber wenn das eine gesunde Beziehung ist, dann spielt er spätestens da eine sehr essentielle Rolle auch mit, unter anderem. Ich möchte gerne nochmal in deine Schwangerschaft springen, Pauline. Denn es ist ja schon eine besondere Schwangerschaft, mit Colitis ulcerosa und dann eben diese Schwangerschaft zu haben, bei aller Sensibilität und Hochachtung, die du von mir hast, dass du eben da das Bestmögliche deinem Baby ermöglichen möchtest. Wie anders war vielleicht auch deine Schwangerschaft im Vergleich zu einem Menschen, der eben keine chronische Darmerkrankung, keine Dickdarmentzündung hat?
Also ich würde sagen, ich hatte eine Bilderbuchschwangerschaft.
Ui.
Es ging mir wirklich toll, und ich meine, Unfruchtbarkeit ist auch ein großes Thema. Das war in unserem Fall kein Problem. Auch hierfür sind wir unfassbar dankbar jeden Tag. Ja. Und es ging mir wirklich gut. Körperlich ging es mir gut. Mir ging es seelisch und psychisch gut. Aber es war natürlich immer so eine Stimme im Hinterkopf, die gesagt hat, was, wenn ich jetzt einen Schub kriege? Ja, die Colitis verläuft in Schüben. Was, wenn ich nach der Geburt einen Schub kriege und nicht für die Kleine da sein kann? Oder solche Stimmen, die kamen immer wieder auf. Aber ich muss sagen, ich habe in der Schwangerschaft das erste Mal meiner Meinung nach so richtig die weibliche Intuition erlebt, weil die Stimmen kamen zwar immer wieder, aber eigentlich war mir klar, das wird alles gut gehen. Das wird schon passen. Und dann gab es eben diesen einen Moment, ich muss alle 3 Monate zur Kontrolle beim Gastroenterologen, und dann wird Blut und Stuhl kontrolliert und es wird geschaut, ob es Entzündungsparameter gibt, die eben einen Hinweis darauf geben, dass die Colitis wieder aufgeflammt ist. Und 3 Wochen vor der Geburt ungefähr oder vor dem Geburtstermin war der Entzündungsparameter im Stuhl, das Calprotectin, total erhöht. Mhm. Also der Normbereich ist irgendwie unter 5 und mein Calprotectin war bei über 800.
Ui.
Würde man jetzt meinen, okay, da ist voll die Entzündung im Gange. Ich habe mich aber gar nicht so gefühlt.
Ja.
Also nach über 10 Jahren Erkrankung hat man schon ein Gefühl dafür. Und irgendwie, das hat nicht gepasst. Und mein Gastroenterologe hat gesagt, okay, du solltest jetzt Cortison bekommen. Ne, sicher ist sicher.
In der Schwangerschaft noch, ja?
In der Schwangerschaft, genau, in der Schwangerschaft. Cortison schadet ja eigentlich
Ja,
nicht
nee, ist
so.
klar, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf. Also.
Genau, so. Dann war ich auch beim Gynäkologen und habe dem davon erzählt und der war auch so, also es gibt ja Daten, dass Cortison und ADHS bei Kindern dann manchmal in Verbindung gebracht werden. Und ich habe dann gefühlt, nee, ich will dieses Cortison nicht nehmen. Ja, und ich war dann auch in Kontakt mit meiner besten Freundin, die in der Gastroenterologie an einem Uniklinikum arbeitet. Die hat da immer einen kurzen Weg zu ihrer Oberärztin gehabt, hat da für mich immer wieder nachgefragt und mich beraten. Und die haben gesagt, kontrolliere den Wert nochmal. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt 2 Wochen Zeit. Was kann ich selber tun, falls da irgendwie Entzündungsgeschehen ist? Was kann ich wohl tun? Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich ziehe das jetzt mit der Ernährung durch. Ich weiß jetzt schon so viel. Es gibt entzündungsfördernde Lebensmittel. Ich lasse die jetzt weg. Das war für mich Zucker, Gluten, konventionelle Milchprodukte.
Mega gut,
so.
Ja.
Ich habe die weggelassen. Ich bin zur Kontrolle gegangen und das Calprotectin war bei unter 5.
Boah.
Es war nicht mehr nachweisbar.
Vor allem auch in so einem kurzen Zeitraum, ne?
Genau, 2 Wochen. Ja. Ich habe mich auch gefühlt wie King Louis. So. Mein Arzt hat dann gesagt, hey, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Da müssen wir mal reingucken. Also wer Darmpatient ist, der weiß, man muss in regelmäßigen Abständen eine Koloskopie, eine Darmspiegelung machen lassen. Also haben wir dann kurzerhand noch so eine kleine Darmspiegelung gemacht, um zu gucken, ob da nicht doch irgendwie Entzündungsgeschehen ist. War nicht. Also wir hatten dann auch den Beleg so ein bisschen für mein Gefühl, es war nicht da. Das Cortison konnten wir vermeiden. Ja, und ich weiß nicht, ob es dann die Ernährung war, aber für mich war es die Ernährung. Ich habe da total dran geglaubt.
Aber das ist gerade, ach, das ist gerade einfach so schön, so ein lebendes Beispiel von mir zu haben, weil, also ich bin ja immer die, die sich in Studien eingräbt und bei Colitis ist es ja so, dass, das ist auch eine relativ aktuelle Studienlage, die halt wirklich beweist, was für signifikant positive Auswirkungen eine pflanzenbasierte Ernährung mit eben genau den Bestandteilen, die du genannt hast, vor allem, also da wird auch immer Fleisch noch mit reingenommen, aber tierische Produkte im Sinne von Milchprodukten, Gluten und Zucker, wenn diese Parameter rausgelassen werden, wenn vermehrt Ballaststoffe reingenommen werden, wir hier einen Rückgang binnen 3 Wochen von 80% haben können. Und es gibt Studien, die setzen das, also die vergleichen tatsächlich die Wirkung von schulmedizinischen Medikamenten mit einer alleinigen Umstellung der Ernährung nebeneinander. Und also die Ergebnisse sind bahnbrechend. Das ist, und es ist gerade einfach, und ich wusste halt nicht, ne, kann das wirklich sein? Weil von außen betrachtet, ja, zu sagen, hey, die Datenlage ist so und so, ist immer leicht. Aber wenn du quasi gerade so vor mir sitzt und das auch noch sagst, dann glaube ich da natürlich jetzt ein Stück weit noch mehr dran.
Schön. Ich muss allerdings eingrätschen. Und zwar, also weil sonst wäre es unglaubwürdig, wenn meine Bekannten den Podcast hören und dann pflanzenbasierte Ernährung
ja,
hören.
Ja, voll gern, voll
also,
gern.
Ich bin dann in meinen Recherchen auf eine Frau, eine Ärztin auch gestoßen, die mich wirklich total fasziniert hat. Und zwar ist es Dr. Natasha Campbell-McBride. Es ist eine russische Ärztin, die irgendwann nach England ausgewandert ist und dort eine Familie gegründet hat. Und ihr Sohn wurde mit 3 Jahren mit Autismus diagnostiziert. Und sie hat daraufhin das sogenannte GAPS-System entwickelt. Das Akronym GAPS steht für Gut and Psychology oder Gut and Physiology System und ist eben eine ganz strikte Diät oder Ernährungsform, mit der sie ihren Sohn aus diesem Autismus, so sagt sie es immer, herausgeholt hat. Sie hat mittlerweile mehrere Bücher geschrieben über einerseits die ganzen psychiatrischen Erkrankungen und andererseits mittlerweile aber auch über viele chronischen somatischen Erkrankungen. Also da kommt auch Colitis vor, Hashimoto, diese gängigen Dinge, sage ich mal, die aktuell so en vogue sind.
Ja.
Und habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ich habe ja vor meiner Elternzeit jetzt als Assistenzärztin in der Psychiatrie gearbeitet.
Ah.
Und das, also das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment. Diese Frau mit ihrer Geschichte und genau mit ihren Erfolgs Stories und wie sie aber auch diese Dinge irgendwie verknüpft hat, die auf mich zugetroffen haben. So. Und jetzt nochmal, um den Bogen zu schließen, warum ich das aufgegriffen habe, als du pflanzenbasiert gesagt hast. Also diese GAPS-Diät, die beruht sehr auf tierischen Produkten. Ah. Die ist schon sehr fleisch- und fischlastig. Und die nimmt sogar in schweren Fällen ganz viele Ballaststoffe raus. Zumindest in akuten Entzündungszuständen.
Ja, also genau. Also mein Gehirn ist immer so, ne, der muss immer gleich gucken, ne, wo speichere ich jetzt das Wissen ab. Und mein Gehirn sagt gerade Ballaststoffe, weil vor allem, wenn es in Richtung Hülsenfrüchte geht, dann haben wir die ganzen Lektine, Saponine so, okay, das raus, das macht Sinn, weil das macht Entzündung. Aber also nimmt sie dann auch wirklich Gemüse raus, wenn ich mal jetzt so ganz blöd fragen darf?
Ja, also insbesondere beschreibt sie Fälle von Colitis oder auch Crohn-Patienten, wo der ganze Darm wirklich schwer entzündet ist. Da nimmt sie, da macht sie teilweise, geht sie da in Richtung Carnivore-Ernährung.
Krass.
Hat dann so Überschneidungspunkte ja viel auch mit der traditionellen Ernährung. Also sie lässt dann so Rohmilchprodukte in Form von Kefir, also dann, wo das schon fermentiert ist und Laktose und Casein abgebaut sind, lässt sie drin Eier, Fleisch, Fisch und sehr viele tierische Fette.
Ja.
Sehr viele tierische Fette, sehr viele Suppen, Fleischbrühen, so, wo wirklich dann quasi kurz gekocht, nicht diese Knochenbrühen, die wir auch ganz viel hören, sondern Fleischbrühen, kurz gekochtes Rind oder Hähnchen. Und sie sagt, da sind ganz viele darmheilende Stoffe dann drin, also so Richtung Kollagen, Glycin,
ja, voll.
Was dann die kaputte Darmschleimhaut sozusagen auskleidet, von innen heilt. Und also ich fand's toll.
Ja, voll.
Jetzt mal abgesehen von Studien und so, ne, von dem, was ich gelernt habe. Also das hat mich überwältigt. Ich musste anfangen, Brühen zu kochen. Ich musste anfangen, Kefir selber herzustellen. Und jetzt ist unsere Wochenendbeschäftigung, Hofläden und Bauernhöfe abzuklappern und nach guten Quellen zu suchen.
Unglaublich schön. Also danke auch nochmal für diesen Einblick. Ich weiß auf jeden Fall, was meine Liste kommt, wo ich tiefer einsteigen darf. Ist für mich tatsächlich auch gerade sehr spannend, weil ja, aktuell ist es mal wieder so in meinem Feld, dass ich sehr viele Autoimmunerkrankungen anziehe, also Klienten anziehe mit Autoimmunerkrankungen und ja, deswegen ist es für mich halt immer sehr, sehr wichtig, dass ich da, wenn ich so einen Impuls habe, dass ich da auch tiefer gehe, weil ich natürlich den Anspruch habe, da so gut wie möglich zu helfen. Und genau, nee, okay, aber zurück zu uns.
Mich würde jetzt wirklich dieses Thema interessieren, weil du ja gesagt hast, du hast die Ernährung umgestellt, also noch während du schwanger warst. Du hast es, vermute ich mal, kenne ich jetzt noch nicht so gut, 30 Minuten. Aber ich glaube, du hast es so beibehalten, zum großen Teil, oder?
Ja, also ich bin jetzt gerade in Südtirol im Hotel und ja, das ist ja italienisches Terrain. Ihr wisst ja, wie das aussieht. Und es, also, jein, ich bin nicht 100% strikt, muss ich jetzt ehrlich zugeben.
Okay.
Es darf auch hin und wieder Gluten sein bei mir aktuell, aber ich merke einfach, dass es mir nicht gut tut. Ich bin gleich total aufgebläht und es geht mir einfach nicht so gut damit. Es geht mir besser, wenn ich clean fahre. So, und ich nehme ein Medikament für die Colitis und mein großes Ziel, keine Ahnung, wann ich das angehe, ist, das abzusetzen. Natürlich alles unter ärztlicher Begleitung von extern, nicht nur von mir selber. Und also da steht mein Entschluss fest, dass ich da wirklich spätestens dann, also eigentlich schon in Vorbereitung darauf, clean, dann auf jeden Fall.
Ich finde das gerade voll schön, wenn du als Ärztin sagst, unter ärztlicher Begleitung. Weil, und das ist ja auch das, was wir immer sagen, ne? Aber was hier für Außenstehende manchmal total kurios klingt, das ist auch egal, ob du als Ärztin arbeitest, egal, ob du als Coach bist, egal, ob du Psychologe oder keine Ahnung, irgendein anderer Therapeut, du hast halt irgendwann auf dich selbst diesen Tunnelblick und du brauchst diesen Blick von außen. Egal, wie gut du dich in der Materie auskennst, eingräbst und so weiter und so, es braucht jemanden von außen und ich finde das unglaublich schön, dass zwischen den Zeilen eben auch diese Dinge fallen und ach, es resoniert immer mehr mit mir.
Willst du deine Frage oder kann ich nochmal?
Ja, du darfst nochmal.
Okay, ausnahmsweise darf ich nochmal. möchte, wenn es für dich okay ist, Pauline, dann noch ein bisschen näher drauf eingehen über die Auswirkungen, wenn du in Anführungsstrichen mal nicht so clean ist. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Schmerzen? Was hat das für Auswirkungen? Was machst du da durch in dem Fall?
Also der Schmerz ist nicht groß genug, deswegen bin ich ja scheinbar noch nicht clean. Ja, aber jetzt mal die sofortigen Auswirkungen, die ich merke jetzt auch hier gerade im Urlaub in Südtirol, ist dieses Aufgeblähtsein, einen Blähbauch haben, sich irgendwie unwohl in seinem Körper fühlen, so eine Trägheit, Müdigkeit nach dem Essen. Also ich habe jetzt gerade immer noch nicht den besten Schlaf, weil die Kleine sich nachts ihre Milchportionen holt, aber also, was gab's denn? Ach ja, heute Morgen beim Frühstück musste ich ein Croissant probieren. Es ging nicht anders und danach hätte ich einschlafen können. Ja. Es ist dieser Abrausch vom Blutzucker danach und es macht müde.
Aber Pauline, wenn es irgendwas besser macht, das habe ich auch ohne Colitis. Also wenn ich ein Croissant zum Frühstück esse, kannst du mich danach auch in die Ecke legen.
Ja, genau. Und also was ich noch merke, die Zuschauer können das jetzt nicht sehen, aber ihr vielleicht, an den Ellenbogen kriege ich dann so einen Ausschlag. Mhm. Ja, der kommt raus, meiner Meinung nach, wenn ich wieder ein bisschen die Leine lockerer gelassen habe. Dann merke ich das gleich. Mist, schon wieder hier irgendwie gegönnt.
Ja, Darm und Haut, ne? Ist halt.
Genau.
Ist halt, hängt Darm, und Darm Haut. Allgemein. Ja. Darm ist...
Jede Erkrankung entsteht im Darm, hat Hippokrates gesagt, ist nicht von mir. Aber ich fühle das immer mehr.
Ja, also fühle ich auch voll. Vor allem, ich weiß nicht, wie tief du dich damit vielleicht auch beschäftigt hast, aber ich beschäftige mich auch sehr viel mit der Psychosomatik von bestimmten Erkrankungen. Und bei vielen Darmerkrankungen, insbesondere bei Colitis, heißt es ja auch zum Beispiel, dass das viel der Kampf auch gegen das eigene Leben ist, die eigene Persönlichkeit nicht leben zu können, sich unterworfen zu fühlen, anderen Ansprüchen und Erwartungen gerecht werden zu müssen, in so einer Art, also ich sage jetzt um Himmels Willen, ne? Nicht, dass das auf dich zutrifft, aber man bringt das damit in Verbindung, dass man sich selbst ein Stück weit auch in so einer Opferrolle sieht und bereits als Kind eben schon in so eine Opferrolle hineintappst, auch wenn du in dem Moment, in dem Alter diese Gefühle nicht zuordnen kannst. Oder, und ich muss jetzt das Wort nehmen, sich den Arsch aufreißen, wird auch viel damit in Verbindung gebracht, um eben zu sagen, okay, was manifestiert sich denn psychosomatisch eigentlich im Dickdarm, was dann eben zu dieser Erkrankung bzw. zum Abruf und Aktivierung der entsprechenden Gene kommen kann. Und ich finde, da ist halt, also ich habe einfach in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren sehr extrem die Erfahrung gemacht, dass da immer was Wahres dran ist. Und deswegen möchte ich dich gerne an der Stelle mal fragen, wie stehst du zu solchen Sachen? Hast du darüber eine Meinung oder du darfst auch sehr ehrlich sein? Ich kann Kritik sehr gut ab. Gehörst du zu den Ärztinnen, die sagen, geh mir weg mit so einem Bullshit?
Nee, also du hast mich total abgeholt und es flasht mich eigentlich immer wieder, wenn ich das davon höre oder lese. Und es war für mich auch augenöffnend, als ich mich mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt habe und dann auch auf mein Leben geblickt habe. Und ich kann es ja kurz erwähnen, wann ich meine schlimmsten Schübe hatte. Das war nach dem Abitur. Das war nach dem ersten Staatsexamen und das war nach dem Ende des Medizinstudiums. Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese Schübe psychosomatisch ausgelöst wurden. Da ist dann immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Genau. Ne? Wie war mein Nährstoffstatus zu dem Zeitpunkt? Aber ich glaube, das ist ein System, das sich bedingt. Und man kann bei CED, chronisch entzündlichen Darmerkrankungspatienten, die Psyche nicht weglassen. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal die Aussage, dass man die Psyche bei keinem Patienten weglassen kann. Ja. Ja. Das ist auch mein Fazit nach meiner Zeit, die ich jetzt als Ärztin bereits im System verbracht habe. Ich habe kurzen Einblick gehabt in die somatische Medizin. Da wird nicht auf die Psyche geschaut. Ich hatte jetzt längeren Einblick in die Psychiatrie. Da wird viel zu wenig auf die Somatik geschaut. Ja. Und das ist mein Wunsch, dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, ja, ein großes Ganzes draus zu machen.
Dürfen wir deinen Wunsch verdoppeln? Also ich unterschreibe auch und mache...
Wir können eine Petition
ja,
starten.
Genau. Ja, genau. So. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Also vielen, vielen Dank dafür, finde ich. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Mein Gehirn strebt, das ist wieder typisch Ego, ne? Mein Gehirn strebt nach Bestätigung. Hier hast du Bestätigung, Ekin. Haha, jetzt bin ich glücklich. Okay, lass uns gerne in das Thema tatsächlich so langsam Beikost reinjumpen. Deine kleine Maus war dann irgendwann da. Du hast die Geburt, ihr habt die Geburt überstanden. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das auch am Anfang wahrscheinlich alles mit dem Stillen und so ganz gut funktioniert hat. Und die Frage ist, ab wann war das auch wirklich Thema und präsent? Wann gehe ich? Wann beginne ich mit der Beikost? Wie hast du das gehandhabt? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise, wie das war.
Ja, also in meinem Feld war das schon früh. Das war schon vor der Geburt. Das war in der Schwangerschaft. Ich musste irgendwann ins Beschäftigungsverbot und durfte nicht mehr arbeiten und hatte viel Zeit. Ich habe die jetzt nicht nur sinnvoll benutzt, ich war viel bei Instagram und wie das der Algorithmus so macht, waren da irgendwann nur noch Videos über Beikost, nur noch irgendwelche Reels und Infoposts und mein Kopf hat geraucht, ja, also was, wie, was ist richtig, ne, und dann kam irgendwann so dieser Schritt mit, wo ich selber diesen hohen Entzündungswert hatte und dann angefangen habe zu gucken, was ist für mich das, was mit mir resoniert, ne? Weil mir war irgendwie schon klar, okay, ich will, dass sie viel probiert, mein Mann ist gelernter Koch und das heißt, Essen ist für uns auch Genuss und Lebensqualität und ja, also es war für uns beide irgendwie wichtig, aber erstmal eher aus so einem Aspekt Genuss eben. Ne? Auch wir wollen, dass sie eine gute Esserin wird, so nach dem Motto. Ne? Und ja, und dann kam ich auf meine Dr. Natascha und sie hat natürlich auch quasi ein Protokoll für Beikosteinführung bei Babys und sie sagt halt, das ist per se natürlich insbesondere für Babys mit Eltern mit einer Vorgeschichte. Ja, also da habe ich ja dann super reingepasst. Aber eigentlich auch für alle Babys nicht schlecht. Und ja, dann war für mich schon mal klar, okay, ich möchte jetzt eine Beikosteinführung wählen, die ganz anders ist als die Standard-Beikosteinführung. Ja. Ich musste jetzt noch meinen Mann ins Boot holen und dann habe ich da immer so, ja, guck mal, und es ist so wichtig und Darmgesundheit. Und ja, und dann habe ich halt irgendwann die erste Brühe gekocht, weil Dr. Natascha sagt, okay, erste Beikost ist ein Suppenhuhn von toller Quelle, bitte, ne, gute Qualität. Wasser und zwar irgendwann macht man ein bisschen Salz mit dazu, aber eigentlich so Fleisch und Wasser. Und diese Brühe dann dem Baby geben.
Mega.
Ja, und dann haben wir damit angefangen. Und es war einfach das Tollste, wie unsere Kleine, sie war schon 7 Monate. Wir haben ziemlich lange gewartet. Es gibt so ein paar Beikostreifezeichen. Und wir haben, ich glaube, also eigentlich sich selber hinsetzen, das ist eins davon. Das konnte sie immer noch nicht. Aber wir waren dann mit 7 Monaten so ungeduldig, dass wir mit dieser Brühe dann so mit einem Löffelchen angefangen haben und die hat die weggespachtelt, die wollte mehr davon und das war einfach das Allerschönste, das anzugucken und anzufangen und dann war auch mein Mann direkt überzeugt und ja, so haben wir das als Team dann weiter durchgezogen.
Und das ist ja eigentlich auch wieder der Punkt, ne? Wie wurde es denn in der traditionellen Ernährung gemacht? Und wir werden immer wieder mit diesem Thema, finde ich, konfrontiert und mit der Wichtigkeit und der Präsenz dieses Themas, dass eben die ganzen Gläschen und nur weil auf irgendeiner Verpackung XY von irgendwelchen Riesenkonzernen, die uns mittlerweile alle wie Marionetten beherrschen, steht, das Kind soll das ab 4 Monaten essen, dass man dann versucht, dem Baby, auch wenn das quasi schon mit dem Zungenreflex, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, ne, die Nahrung abstoßt, weil man das so putzig und so süß findet, damit irgendwelchen Flugzeuglöffelchen versucht, diesen Brei aus dem Glas diesem Baby in den Mund zu stopfen. So, wie sehr übergehst du damit eigentlich die Grenzen dieses Babys, ne? Nur weil du, also jetzt muss ich an der Stelle wieder hart reden, aber nur weil du es vergeigt hast, dieses Gefühl beizubehalten, dass du das gerade nicht möchtest und nicht fühlen kannst, dass dieses Baby das gerade einfach nicht möchte und noch nicht so weit ist, wird es auch nicht so weit sein, nur weil du willst, dass es so weit ist. Und unglaublich schön, dass ihr da einfach sagt, so hey, wir haben bis 7 Monate gewartet. Weil auch wenn ich, wie gesagt, nicht tief in der Materie bin, wenn ich so an meine Freundinnen denke, ohne dass ich dir eine Zahl nennen kann, das waren keine 7 Monate. Also ich glaube, das waren schon so 4, maximal 5 Monate.
Ja, weil das dir halt natürlich so propagiert wird. Und du fällst aus der Reihe, wenn du etwas anders machst. Und auch das mit den Gläschen, denke ich, ist einfach nur, hart ausgedrückt, Faulheit. Na, es ist einfacher, in einen Supermarkt zu gehen, ein Gläschen zu kaufen und das in die Mikrowelle zu stellen und aufzuwärmen, wie erst einen Hofladen oder einen guten Bauern zu finden, der eine gute Qualität hat und dann dieses Hühnchen zu Hause noch zubereiten und die Brühe zu kochen. Also ich glaube, das ist einfach wirklich viel. Ja, mir fällt jetzt dieses Wort nicht ein.
Ja, man will damit halt alles erleichtern, aber ich stelle mir halt ganz oft die Frage und vielleicht ist das so der Übergang zu der nächsten Frage. Die Dinge scheinen im ersten Moment vielleicht sehr komplex und zeitaufwendig, aber die Frage, die ich mir ganz oft stelle, ist, kann es nicht gut und gesund und nährhaft sein, während es trotzdem einfach ist? Also die Frage ist ja, muss ich mich jeden Tag eine Stunde hinstellen und einen zweiten Topf für mein Baby irgendwas halt zusammen kochen? Oder kann ich mir nicht einfach selbst genau dieses Hühnchen eben mitkochen, ein bisschen was für das Baby absieben oder eben in eine andere Schale tun und dann verwerte ich das Essen weiter für mich und koche eben meine Suppe mit den Gewürzen, mit den Salzen und so weiter? Oder kann ich nicht einfach irgendwann später dann vielleicht ab 9, 10 Monaten, je nachdem, kann ich nicht einfach gucken, hey, ich mache einen Kühlschrank auf, 3 Gemüsesorten, bam, ab in Wasser, kochen, pürieren, fertig. Also die Frage ist halt immer, muss es kompliziert sein? Und das ist die Frage, die ich an dich stellen möchte. Wie aufwendig war das für dich? Ist es für dich, wie ist es auch heute noch für dich? Ne? Also auch hier wieder von der Anfangszeit bis heute.
Also ich sag mal so, ich habe vorher auch noch nie eine Brühe gekocht und ich hatte Respekt davor und also mein Mann ist Koch, ne? Ich habe es wahrscheinlich leichter, weil er hat mir auch einiges dann zeigen können, was er aus der Arbeit kennt. Und am Anfang ist ja alles irgendwie schwieriger und komplizierter. Und es ist sicherlich einfacher, ein Gläschen daherzunehmen. Wobei ich jetzt hier auf keinen Fall irgendwie Parents-Bashing betreiben möchte, ne? Ja. Weil es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, wenn man da nicht hinguckt selber, dann denkt man, das ist der Weg. Mhm. Ja, weil alle gehen halt den Weg oder die meisten gehen den Weg und es wird uns auch, ja, wie du sagst, von der Industrie, und es ist eine Industrie, die Babynahrung und so weiter, gibt es dann da Abstufungen, was besser ist und was weniger gut ist. Es gibt Broschüren von den einzelnen Bundesländern, die dir sagen, du kannst das machen. Es wäre natürlich besser, wenn du es selber kochst, aber die verweisen auch auf die Gläschen und auf die Breie, die angerührt werden. So, ne? Aber für mich war es in dem Sinne nicht kompliziert, weil ich einfach überzeugt war. Ich war A, schon theoretisch überzeugt und B, dann auch in der Praxis. Und es ist genauso, wie du sagst, ich habe so einen Gefallen daran gefunden, unsere Familie zu nähren. Ja, es gibt, und da sind wir wieder beim Konsum von Instagram, es gibt so tolle Frauen, die sich hier der traditionellen Ernährung in Deutschland gewidmet haben oder diesem traditionellen Beikoststaat. Die geben so tolle Tipps. Man muss dieses Ganze nicht neu erfinden. Ja. Es gibt mittlerweile Dinge, die man konsumieren kann, wo man sich, wo man sich informieren kann und Input, genau, informieren kann und Ideen holen kann.
Wo man halt auch Social Media mal für solche Zwecke tatsächlich sehr positiv nutzen kann. Ne?
Ja, genau. Und mittlerweile, sie ist jetzt, wie gesagt, 1 Jahr. Wir essen gemeinsam. Sie isst vielleicht nicht alles, was wir mitessen oder was wir essen, aber sie probiert alles und das, was sie zu essen kriegt, kriegen auch wir zu essen. Ja. Mein Mann mag nicht alles, was sie jetzt da an traditionellen Lebensmitteln kriegt. Dazu vielleicht gleich noch ein bisschen was. Aber er sitzt dabei und er tut wenigstens so, als würde er zum Beispiel Leber essen. Ja. Und sie isst das gerne. Also ihr schmeckt das, weil sie kennt halt nichts anderes. Ja. Wir sind jetzt hier nochmal aufs Hotel zu kommen. Wir sind hier und hier gibt es ein Kindermenü und heute Mittag haben wir gefragt, was man denn da bestellen kann und es waren Pasta mit 4 verschiedenen Soßen, Schnitzel mit Pommes, Wienerle mit Pommes oder Fischstäbchen. Also
Und wo ist das Kindermenü?
Ja, das ist das Kindermenü. Und das, ihr werdet vielleicht jetzt beim Essen gehen hin und wieder mal ins Kindermenü gucken. Ja, das sind die Dinge, die Kinder irgendwie natürlich alle gern essen. Haben wir wahrscheinlich ja auch alle gemacht. Aber wenn man jetzt wieder in Nährstoffen denkt, und das ist das, wo wir gelandet sind. Wir denken jetzt in Nährstoffen. Ja, ja, dann wird es halt ein bisschen mau.
Ist auch so. Also ich habe, als ich noch irgendwann vor 15 Jahren, 10 Jahren, ich weiß es gerade gar nicht, meinen Bachelor gemacht habe, habe ich viel gekellnert nebenbei. Und das habe ich total verdrängt. Das kommt mir jetzt, wenn du das sagst, ne? Das stimmt, dass die Kinder immer irgendwie Spaghetti mit Feuerwehrsoße, irgendwelche Chicken Nuggets und Fischstäbchen oder eben tatsächlich, ich habe auch beim Griechen mal gearbeitet, da war es dann halt immer Schnitzel mit Pommes. Und dann gab es halt Mayo.
Schmeckt Ketchup, ja auch.
Aber okay, aber lass uns gerne mal in das traditionelle Tiefer einsteigen. Was bedeutet denn traditionelle Ernährung oder traditionelle Ernährungsansätze? Was hast du wann bei der Kleinen angefangen einzuführen? Und was ist sie auch vielleicht heute anders, als dein Mann es tut?
Genau, also ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Weston Price gehört?
Nein.
Weston A. Price? Ich bin jetzt gerade selber unsicher, ob der Zahnarzt war. Ich glaube, er war Zahnarzt oder vielleicht war er irgendwie Ernährungswissenschaftler, aber ich glaube Zahnarzt. Ja. Ein Zahnarzt, der beobachtet hat, dass der Zahnstatus von Menschen immer, immer schlechter wurde, auch je mehr sie quasi industrialisiert wurden und je mehr sie Zugang zu neuen Dingen hatten, zu hochverarbeiteten Produkten. Und der hat dann eine Reise gemacht und sehr, sehr viele Naturvölker bereist und geguckt, was machen die anders, und hat gesehen, dass die halt eigentlich Top-Zahnstatus hatten. Genau. Und ja, hat dann quasi auch nochmal so Handlungsempfehlungen gegeben für traditionelle Lebensmittel. Ja, und das geht auch mit der GAPS-Diät konform. Das geht hier, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Mädels von der neuen traditionellen Ernährung in Deutschland. Das sind die Heidi und die Esma. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf,
ja,
aber
bestimmt.
Ich mache es einfach, weil die sind top. Die haben mittlerweile, glaube ich, 4 super tolle Kochbücher, wo die so auf traditionelle Ernährung eingehen. Kann ich nur empfehlen. Genau, und eigentlich arbeiten alle mit den gleichen Grundprinzipien. Was nährt uns wirklich? Weil ich meine, so ein kleines Kind, das hat einen ganz kleinen Magen. Das hat gar nicht so Lust, sage ich mal, lange und viel zu essen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es gerade jetzt in diesen ersten Lebensjahren die Grundlage bekommt, um sich prächtig zu entwickeln. Ja, im ersten Jahr entwickeln sich Knochen, das Gehirn. Also es werden so viele neuronale Verknüpfungen hergestellt wie sonst nie. Und dafür braucht es Nährstoffe. Ja. Dafür braucht es bestimmte Nährstoffe. Und die, ja, wo gibt's die? Also ich kann mal erzählen, worauf die Beikost meiner Tochter gerade auch am Anfang beruht hat. Das waren diese Fleischbrühen.
Egal was für Fleisch oder bestimmte Fleischsorten.
Also wir haben, aber das lag eigentlich einfach an der Einfachheit für uns. Wir haben viel Huhn genommen. Wir haben Pute aus guter Qualität genommen und Rind. Ich wollte immer mal Lamm ausprobieren. Einmal habe ich auch eine Fischbrühe gemacht. Aber das ist ein bisschen schwerer, finde ich, da an gute Qualität zu kommen. Wobei nicht unmöglich, keineswegs. Ja. Aber eben etwas schwerer. Aber es ginge durchaus, also Hauptsache die Qualität stimmt. Es ginge aus ganz vielen verschiedenen Sorten. Genau, diese Brühen. Dann Eier, insbesondere das Eigelb. Also wir haben eigentlich mit flüssigem, fast rohem Eigelb angefangen. Es waren wieder mal hier Bio-Eier von einem Bio-Bauernhof. Das und Butter. Butter war auch mit dabei, ja, eines ihrer ersten Lieblingsnahrungsmittel. Leber, hatte ich schon erwähnt. Das ist der Punkt, wo mein Mann einfach nicht mitgehen kann. Wobei in gefrorener Form, in so kleine Kapseln geschnitten. Ist übrigens ein super selbst hergestelltes Supplement. Kann er es auch. Kann er es auch, ja.
Ich fühle ihn trotzdem.
Genau.
Nee, ich kann ihn nicht verstehen, denn ich liebe Leber.
Ich auch. Ich auch. Also mir fällt es so leicht.
Alle Innereien, ne? Also wirklich Herz, Magen, gar kein, aber Leber bin ich raus.
Ja, du kannst das mal tief frieren, so für 2 Wochen. Soll reichen. Ich mache das immer ein bisschen länger. Das soll potenzielle Parasiten abtöten. Dann kurz antauen, in so mundgerechte Würfelchen schneiden. Dann kannst du es wie Pillen, wie kleine Supplements nehmen mit Wasser. Probier mal. Ja. Ja, genau. Und sie isst auch Gemüse von Anfang an. Also relativ bald haben wir dann eben Gemüse. Nicht in Wasser, sondern in Fleischbrühe. Mhm. Weil wir wollen ja die ganzen Nährstoffe da drin haben. Gekocht, da tierische Fette mit rein, Butter oder Schmalz oder Ghee, sowas mit rein und auch ordentlich, ja, das, damit es auch schmeckt. Genau, so in der Form Gemüse und ja, mittlerweile, aber da haben wir lange mit gewartet, mittlerweile isst sie auch Obst und das isst sie natürlich auch super gerne.
Ja, ist ja süß, ne? Also.
Ja, eben, genau.
Wie lange habt ihr mit Obst gewartet?
Also mein Plan war, bis zum ersten Geburtstag zu warten, aber dann hat die Erdbeerzeit angefangen und es war einfach so süß, wie sie die Erdbeeren gegessen hat, dass wir dann, wahrscheinlich war sie so 9, 10 Monate. Ja, doch, da haben wir dann auch Obst dazu gegeben.
Jetzt muss ich mal eine doofe Frage stellen, Pauline. Ihr habt eure Tochter die Sachen aber nicht püriert, sondern einfach nur klein geschnitten oder?
Also beides. Wir haben angefangen, die Brühe war ja flüssig und dann haben wir das Gemüse in der Brühe gekocht. Das habe ich dann schon auch püriert. Unsere Kleine, die hatte ganz früh Zähne, weshalb wir dann ihr auch aber Dinge in Stücken gegeben haben. Also zum Beispiel von der Brühe, da waren dann ja auch immer Knochen vom Fleisch. Und die haben wir ihr so zum Abnagen gegeben. Da war jetzt noch nicht so viel dran. Davon hat sie sich nicht ernährt. Aber ich denke, sie hat halt einfach ihren Mund kennengelernt, so wie man das ja auch mit so Zahnungshilfen aus Holz oder sonst auch machen. Genau. Aber wir haben schon so eine Kombi gemacht aus Pürees und auch Fingerfood. Mhm. Man sagt, es gibt Eltern, die wählen eine Art ganz ohne Pürees. Das ist das sogenannte Baby-led Weaning oder breifreie Beikost zu Deutsch. Und die geben tatsächlich nur Fingerfood. So ohne den Brei.
Ich glaube, das ist so der Ansatz von Hand zu Mund. Also da gibt es ja auch, ich habe schon wieder die Bezeichnung vergessen, aber da gibt es auch irgendwie so einen Ansatz. Wahrscheinlich hat das viel auch damit zu tun, dass man halt vermeiden möchte, dass die Babys irgendwie mit einem Löffel was in den Mund da geschoben bekommen und dass die anfangen, das alles wahrzunehmen und auf den Dingen rumzukauen, auch wenn sie keine Zähne haben, ne, dass sie für die Konsistenz der Dinge wahrnehmen und für sich selbst ihre Sinne entwickeln können. Bin ich schon wieder reingefallen. Mel, hattest du noch eine Frage? Du hast bestimmt noch eine Frage.
Nee.
Komm, deine Chance. Mäuschen.
Jetzt nicht.
Okay. Pauline, wie geht's deiner Kleinen?
Oh, prächtig. Ja? Wirklich. Also es macht Spaß, ihr beim Entwickeln zuzuschauen. Sie ist ein total fröhliches Kind. Sie trifft ihre Meilensteine. Ich würde jetzt nicht sagen, sie ist ein Wunderkind oder so, ne? Boah, nur weil ich jetzt da so eine besondere Beikost mache, rast die so durch die Entwicklung. Nee, das macht die smooth, ohne große Probleme. Sie isst wirklich, also sie probiert auch gerne alles. Ihr schmeckt auch das meiste. Und ja, also wenn sie jetzt noch ein bisschen besser schlafen würde, dann wäre perfekt, ne? Aber kommt alles zu seiner Zeit.
Und apropos Schlafen, was ich zum Beispiel, also auch hier wieder, ich möchte einfach von deinem Wissen profitieren. wenn ich meine Freundinnen so beobachte und ich habe eine sehr gute Freundin, sie ist alleinerziehend mit 3 Kindern und das eine davon ist halt jetzt knapp über ein Jahr. Und die Kleine habe ich halt viel mit begleitet, weil ich da auch viel unter die Arme gegriffen habe. Und ganz oft war es eben in der Nacht so, dass das Kind halt gestillt werden wollte. Und ich habe sie, das ist überhaupt keine Kritik und keine Wertung an der Stelle, gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich hyperventilieren würde, wenn ich ein Baby hätte, ne? Also, I don't know. Aber ich habe ganz oft mitbekommen, wie sie dann gesagt hat, dass die Kleine nicht ausreichend Milch bekommt, dass sie nicht satt wird, deswegen in der Nacht halt ständig gestillt werden möchte. Und dann fällt halt auch sowas wie, ach nee, sie ist wieder nicht satt geworden, sie hat schon wieder Hunger und so weiter und so fort. Und mit meinem Wissen so, was ich auch aus der Psychologie mitgebracht habe oder so verankert habe, denke ich mir, dieses Kind hat ja nicht unbedingt immer, wenn es weint und die Brust möchte, Hunger. Dieses Kind hat ja ganz viele Entwicklungsschübe, ein Hormoncocktail, den Gefühlscocktail beim Baby auslösen, wodurch es eigentlich den Anker, die Mama, die Nähe möchte. Und die Nähe, die Körpernähe ist ja eigentlich das, wonach es in dem Moment primär eigentlich schreit. Mit Sicherheit auch hier und da mal Hunger, aber wie siehst du das, beziehungsweise kannst du mich da so ein bisschen aufgleisen, wie das so nachts mit den Babys ist?
Also Kinderschlaf ist ein Thema für sich. Ja, da könnte man auch mehrere Podcast-Folgen sicherlich zu aufnehmen, gerade für mich. Ich meine, ich muss ja sagen, ich bin zum ersten Mal Mama auch geworden. Ich kann jetzt nicht aus der Erfahrung einer Vierfach- oder Zweifach- oder ne, alles dazwischen darüber hinaus sprechen. Das heißt, ich kann jetzt auch nur von meinem Kind sprechen. Ja. Und meine Kleine hängt nachts auch einfach sehr oft und sehr gerne an der Brust. Und ich glaube, das ist kein Hunger. Wenn ich mir angucke, was sie tagsüber so verspeist, weil das sind schon ordentliche Portionen. Meine Dr. Natascha, um nochmal auf die zurückzukommen, sagt schon, häufiges Aufwachen, das könnten Nährstoffmängel sein. Wo ich mir dann manchmal denke, Mensch, jetzt kriegt sie doch schon diese ganzen nährstoffreichen Sachen. Aber irgendwie, und deswegen, also ich, meine Intuition sagt, nee, das ist ein anderes Bedürfnis. Und da kann man sich ja das Wort stillen angucken. Ja, wer stillt jetzt eigentlich wen sozusagen? Natürlich, ich stille sie, aber stillt sie nicht auch ihre Bedürfnisse? Ich meine, die lernen so viel im ersten Jahr oder auch in den ersten 3 Jahren und sie erleben ganz viel tagsüber. Ich merke zum Beispiel jetzt, wenn die Kleine viele Stunden von mir getrennt ist eher, dann will sie nachts das nachholen. Dann ist sie nachts näher bei mir, öfter bei mir. Und also von daher, ja, ich kann alle Frauen verstehen, die da durchdrehen oder verrückt werden, weil Schlafmangel, ne, das wisst ihr ja auch nur zu gut, wie Schlafmangel sich auch auf die Gesundheit auswirkt. Und das Stillen, das verlangt einem auch dann einiges extrem ab. Ne? Also die ganze Energie. Und ich kann alle verstehen, die einen Grund dafür finden wollen. Ich glaube, auch da ist die Gesellschaft enorm ausschlaggebend. Ja, dass dann gerade Mütter oder wenn man als Mama, so wie in meinem Fall, Gott sei Dank, selber noch Großmütter hat, die haben ja alle dann so diese Oma-Weisheiten. Ja. Ne? Oh nee, das Kind wird nicht satt und so. Aber da ist es wichtig, bei seiner Intuition zu bleiben. Ja. Ja, also wenn das Kind sich gut entwickelt, wenn es an Gewicht zunimmt, dann ist es Nähe wahrscheinlich, ja, in den meisten Fällen, die es sucht. Und auch da ist jedes Kind anders.
Voll, voll. Ich habe, also irgendwann war ja mein Ich brutalst ungeheilt, brutalst unentwickelt. Und ich habe früher immer gesagt, so, ich weiß nicht, ob ich je Mama werden möchte. Und selbst wenn ich Mama werden würde, ich mit meiner ganzen, also ich bin halt sehr leistungsgetrieben. Früher, okay, ich bin es immer noch, brauchen wir jetzt gar nicht abstreiten, aber früher halt nur leistungsgetrieben, ne, push, 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 gar keine Verbindung zu meinem Körper wirklich gehabt, zu meiner Seele wirklich gehabt, nur gesellschaftlich konditioniert und eigentlich nicht mal wirklich differenzieren können, was ist mein Gefühl, was sind andere Gefühle. Und dieses, ich möchte es jetzt liebevoll mein ungeheiltes Ich nennen. Mein ungeheiltes Ich hat früher immer gedacht, so, boah, wenn ich irgendwann ein Baby habe, ich würde nach 6 Monaten wieder arbeiten gehen. Spätestens. So, mehr würde ich das nicht aushalten, mehr würde ich das nicht machen. Nach all den Jahren, mit jedem Funken mehr, was ich lernen darf, mit jedem Funken mehr, was ich erfahren darf, finde ich es so, so, so wichtig, dem Baby so viel Körpernähe wie möglich zu geben, wenn wir auch in die Entwicklung schauen. Und vor allem ist das auch für die Mama, für die Bindung so essentiell, dass ich das hier an der Stelle einfach nochmal erwähnen wollte. Für den Fall, dass da jemand gerade zuhört und überlegt, nach einem Monat wieder arbeiten zu gehen, weil das gerade in meinem Feld ist. Also ich habe letzte Woche eine Ärztin getroffen, die gesagt hat, ich habe im Oktober Entbindungstermin und ich werde ab Ende November wieder arbeiten. Da ist es mir kurz den Rücken runtergelaufen, wenn ich das mal hier so sagen darf, weil ich das, ja doch, ich sag das jetzt einfach so, ich finde das nicht verantwortungsbewusst. Und niemand muss, jeder trifft die Entscheidung für sich selbst. Aber ich durfte auf einem Retreat ein Pärchen erleben und eine so inspirierende Frau, die Lisa von Open Your Spirit, die in Costa Rica schwanger geworden ist und ihr Kind dort auch auf die Welt gebracht hat. Eine sehr natürliche Geburt zu Hause, wo sie auch noch, ich glaube, ihre Plazenta ausgetragen hatte und hier eben diese heilenden Räume gehalten hat. Und das Baby war die ganze Zeit auf ihr ihrem Arm die ganze Zeit und ich war bei mehreren Retreats und das Kind war immer auf ihrem Arm. Dieses Kind hat keinen Kinderwagen gesehen und dieses Kind ist so tiefenentspannt und so sozialisiert, das geht zu jedem auf den Arm und du spürst diesem Baby die Ruhe, den Frieden, die Liebe, die es empfängt und die es auch jetzt schon als Baby geben kann, siehst du diesem Baby an. Und ich fand das einfach nur so unglaublich inspirierend und das hat so einen großen Schalter in meinem Gehirn umgelegt, dass ich gesagt habe, boah, wenn ich irgendwann in dieser Welt Mama werden würde, möchte ich alles versuchen, meinem Kind so viel Körpernähe wie möglich zu geben und alles so traditionell wie möglich zu machen, sofern ich die Kraft dazu habe. Ja, danke für meinen Monolog.
Aber schön. Also ich kann jeden nur ermutigen, mit dem das jetzt resoniert. Mhm. Ja. Ich finde hier ist passend ein Zitat, das ein Oberarzt zu mir gesagt hat, bevor ich in Mutterschutz gegangen bin. Pauline, denk immer daran, dass die Industrie mit den Sorgen von jungen Eltern spielt. Also hört auf eure Intuition und ja, hinterfragt, verlernt auch einfach mal das, wovon ihr glaubt, dass es the way to go ist. Weil ja, eure Intuition wird euch helfen.
So schön gesagt.
Ich glaube auch vor allem in dem Fall, wenn ich Mutter werde oder Mutter bin, ich glaube, das ist so ein Automatismus, der wird der Frau in die Wiege gelegt.
Mhm. Ja, wenn man dranbleibt, weil es gibt zu viele Disruptoren um uns herum, die diese Intuition unterdrücken.
Leider.
Würde ich sagen.
Leider. Ja. Ich habe dem überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen möchte ich gerne dir den Raum geben, Pauline, dass wenn du nochmal spürst, in dich hineinfühlst, wenn es irgendwas Ungesagtes gibt, was du der Zuhörerschaft mitgeben möchtest, was dir wichtig ist, dann gerne jetzt.
Ja, also ihr wisst ja jetzt schon, dass ich Podcast-Jungfrau bin, deswegen habe ich heute so den halben Tag nochmal geguckt, Mensch, wie ist das nochmal mit dem Nährstoff und dem Mikronährstoff? Oh Gott. Also falls es irgendwen nochmal tiefer interessiert, ja, warum jetzt Leber oder viel Fleisch oder so, ja, kommt gerne auf mich zu. Ich liebe es, darüber zu reden.
Voll gern.
Und falls jetzt jemand das nicht verstanden hat oder so, dann...
Voll gern, aber du kannst auch gerne noch ein paar Sätze tatsächlich dazu verlieren. Also, wenn das in ein paar Sätzen jetzt natürlich geht. Ich meine, du hast alle Zeit der Welt, ne? Aber was ist denn an den, tatsächlich ist das ja wichtig, ne? Warum sind denn die Nährstoffe so relevant oder warum ist es halt die Leber? Also sag gerne ein bisschen was dazu. Wirklich, das ist wichtig.
Also wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel exemplarisch bei der Leber bleiben wollen, also abgesehen davon, dass die Leber eh ein ganz gewaltiges Superfood ist, weil sie so viele Nährstoffe enthält, ist jetzt im Falle der Beikost das Eisen. Super wichtig. Ne? Also es ist so, dass das Kind quasi Eisen bekommt während der Schwangerschaft, ja auch nochmal dann bei der Geburt, zum Beispiel wenn man die Nabelschnur auspulsieren lässt, also möglichst viel Blut zum Kind übertreten lässt, dann hat das so einen gewissen Gehalt an Eisen im Körper und nimmt natürlich auch über die Muttermilch immer ein bisschen Eisen auf, aber mit so 6 Monaten, also zum Beikoststart, ist das einfach aufgebraucht. Ja, da hat ein Baby einen Bedarf an Eisen wie ein ausgewachsener Mann.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Wenn man jetzt Leber mit egal welchem pflanzlichen Eisenlieferanten vergleicht, gegenüberstellt, die Nährstoffe, es kommt nicht ran, ne, das pflanzliche Eisen.
Das ist wahr. Ich erzähle das meinen jungen Mädels, die mit einem Ferritin von 9 kommen, aber umso interessanter zu wissen, dass das eben bei Babys genauso relevant ist.
Ja. Und das ist das Beispiel vom Eisen. Aber also man könnte da jetzt noch ewig
ganz, ganz viel weitermachen. Genau. Ja.
Wen das interessiert, ja, der Herz.
Ja, also wir werden, sofern das okay für dich ist, natürlich auch dein Profil in den Shownotes vermerken, sodass die Menschen dich auch gerne so kontaktieren können. Und bevor ich dich frage, wo die Menschen dich sonst noch finden können oder über dich erfahren können, an dich herantreten können, möchte ich aber gerne meine liebe Mel nochmal fragen. Möchtest du was fragen, bevor ich dir schon wieder die Show stehle?
Ich könnte mich jetzt, glaube ich, noch 3 Stunden unterhalten, weil bei mir hat es jetzt auch ein bisschen so Klick gemacht im Kopf, auch bezüglich deiner Geschichte, Pauline, mit der chronischen Erkrankung, sich einfach auch mal wieder Gedanken über die Ernährung zu machen. Also wir sind ja schon in einer gewissen Bubble, aber ich Also du bist ja noch viel, viel weiter wie ich zumindest.
Meinst du jetzt in Bezug auf das Traditionelle?
Allgemein, oder? Ja. Also wirklich dieses Traditionelle, dieses, ja, sich auch ein bisschen intensiver noch mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, bei mir ist es ganz oft so, ich achte auf gute Qualität, aber ich glaube, ich zelebriere das nicht so, wie es ihr in der Familie das macht, wenn ihr kocht und wenn ihr gemeinsam esst.
Das wird eine tolle Reise.
Ja. Ich habe halt das große Glück, ich bin in so eine Familie reingeboren worden. Also ich stand jetzt auch am Wochenende da, ich mache den Joghurt schon, seitdem ich denken kann selbst. Also meine Mutter hat der kompletten Familie verboten, dass von auswärts ein Naturjoghurt gekauft wird. Und es ist türkische Küche. Es gibt kein Essen, wo es nicht Naturjoghurt zum Essen gibt, auch wenn es nur ein Esslöffel ist, wegen des Probiotikas. Und also ich mache den Joghurt selbst, ich mache mein Sauerteigbrot selbst. Wir gucken, also klar, jetzt Mehlqualität, da muss ich ehrlich zugeben, so, ich habe keine Mühle, ich kaufe jetzt keine Körner und mahle selbst, aber ich gucke halt das, was ich machen kann, in dem Zeitfenster, der mir bleibt, dass ich da das Bestmögliche mache, aber ich esse auch mal einen High-Protein-Pudding. So, es wäre vollkommen gelogen, wenn ich jetzt sage, das tue ich nicht, das tue ich. Und einmal im Monat esse ich auch mal eine Handvoll Chips, so, aber die Balance, die macht's halt. Ich bin aber bei Mel, ich finde das unglaublich inspirierend. Ich finde dich als Mensch unglaublich authentisch, dass du eben auch sagst, so, hey, ich wusste das auch nicht, ich musste mich damit auch beschäftigen. Und deine Wissbegierde, nicht nur, weil du Ärztin bist, sondern weil du eben nach hier rechts und links guckst, wirklich, ich ziehe den Hut vor dir. Ich finde, es braucht viel mehr von dir, von deiner Sorte. Und ach, Pauline, danke für dein Sein. Ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Danke für dein Sein. Du wirst ganz viele Menschen da draußen erreichen und jeder wird dir so dankbar sein. Du wirst großartig dienen.
Honig für meine Seele. Hm. Ja. Dankeschön. Ja. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ja.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Und ja, bevor ich jetzt noch emotionaler werde, vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Nein, stopp. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Pauline, wo finden dich die Menschen?
Ja, also aktuell tatsächlich nur so ein bisschen auf Instagram, ja. Mhm. Ich bin da noch auf dem Weg, wie ich jetzt mein Ärzte-Dasein weiterleben möchte, weil die Prioritäten mit Kind ändern sich. Aber da einfach gern anschreiben und ja, ansonsten sage ich mal dranbleiben und mal gucken, was kommt.
Ja, vielen Dank dafür. So, aber jetzt danke, dass du bis hierher zugehört hast. Wir hoffen, dass das Thema für dich genauso viel Inspiration geschenkt hat und vielleicht die ein oder andere Tür so ein Spalt weit aufgemacht hat, wo du näher reingucken möchtest, wo du dich näher zu belesen möchtest. Und wenn es nur das Wissen ist, was du deiner Freundin, deiner Mama, deiner Bekannten, deiner Nachbarin mitgibst, ich bin mir sicher, dass wir, indem wir genau dieses Wissen und all unsere Erfahrungen im Mitgefühl miteinander teilen, den Ort, die kommende Welt und das Leben, die Gesundheit unserer nächsten Generation sehr stark beeinflussen können. Und dafür tragen wir alle die Verantwortung in diesem Atemzug. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, was auch immer du tust. Und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Pauline winkt.